Da sind wir wieder. Coxeter-Gruppen, Kapitel 3. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, was eine Coxeter-Matrix ist, was ein Coxeter-Diagramm ist. Wir haben das auch schon an Beispielen in Verbindung gebracht zu den Themen davor, Präsentationen von Gruppen. Dann haben wir definiert, was eine Coxeter-Gruppe ist und haben das auch nochmal an den Beispielen nachgezogen, was wir da schon wissen. Und da haben wir dann aufgehört, wenn ich mich recht entsinne, sodass wir dann jetzt direkt wieder einsteigen könnten mit Beispiel 3.1. Und dann erinnern wir uns nochmal an alles, was wir gemacht haben. So ist jedenfalls meine Erinnerung. Fangen wir mal an mit dem ganzen Kram. Ich habe ja gesagt, dass ich die Notation, die wir letztes Mal eingeführt haben, dann die ganze Zeit so behalten möchte. Was war das alles nochmal? Das war eine natürliche Zahl n. Eine n-Kreuz-n-Matrix m mit Einträgen m, i, j. Und i, j laufen dann halt von 1 bis n. I steht für die Zeile und j für die Spalte. Und dann hatten wir da noch kurz eine andere Voraussetzung, aber das ist erstmal das, was ich so an Buchstaben hatte. Und für eine Coxeter-Gruppe von Typ M, wobei M so eine Matrix ist, hatten wir als Gruppe hingeschrieben G, S, also als Coxeter-System. G ist die Gruppe, S ist das erzeugende System und die ganze Notation möchte ich festhalten. In dem Beispiel jetzt soll erstmal N gleich 1 sein. Der kleinste Fall, der hier möglich ist. Ja, wie sieht dann die Coxeter-Matrix aus? Wir haben dann ja nur ein erzeugendes Element. Dementsprechend ist unsere Matrix dann auch von Größe 1 kreuz 1. So, und da steht dann auch nur eine 1 drin, denn wir haben jetzt ja nur so einen Diagonaleintrag und das waren Einsen in unserer Coxeter-Matrix. Und wie sieht jetzt die Gruppe aus? Ich habe jetzt ein erzeugendes Element, das nenne ich jetzt S, aus Groß S. Und damit alle Voraussetzungen, die wir an die ganze Situation haben, erfüllt sind, muss das jetzt ein Element der Ordnung 2 sein und muss die Gruppe erzeugen und mehr wissen wir nicht. Aber das reicht ja auch schon, denn dann ist es einfach eine kleine Gruppe der Ordnung 2 und das war's. So. Schreibe ich nochmal dazu. G ist zum Beispiel auch Ordnung 2. Das ist der kleinste Coxeter-Gruppenfall. Dann kommt der nächste. Wir können ja mal auch noch n gleich 2 machen. Und dann schauen wir von da aus weiter. N gleich 2 ist nämlich auch noch ein sehr interessanter Spezialfall. Wie ich finde, und den haben wir auch schon gestreift, letztes Mal, eher in der Übung. So, was ist los im Fall n gleich 2? Diese Einträge m, i, j, hier haben wir halt nur m, 1, 1 und das ist 1, deswegen sieht die Matrix so aus. Jetzt haben wir 4 Einträge in unserer Matrix und für diese m, i, j galt, dass das natürliche Zahlen sein sollten oder unendlich. Das heißt, wir haben jetzt m 1 gleich 1 gleich m 2. M 1 2 ist das gleiche wie m 2 1, weil unsere Coxeter-Matrizen symmetrisch sind. Und das ist jetzt die natürliche Zahl unendlich. Das sind die Voraussetzungen. Ich nenne das Ding jetzt mal kurz m, um es abzukürzen. Und dann sieht unsere Matrix so aus. Und die dazugehörige Gruppe. Und zwei Erzeuger, das ist 2. Und jetzt schreiben wir alles ab, was aus der Matrix kommt. So machen wir das ja. Die beiden Erzeuger haben wieder Ordnung 2, das ist immer so. So, und was ist jetzt mit den Produkten? Naja, das wird ja durch die m, i, j vorgegeben, also hier durch m. Das heißt, das Produkt von S1 und S2 hoch m ist 1. Und wenn n gleich unendlich ist, dann ist das halt leider keine sinnvolle Information, aber ansonsten halt schon. Und das passt dann zu Aufgabe, ich glaube es war 3, auf unserem Übungsblatt und deswegen haben wir da in der Übung auch schon drüber gesprochen. Das ist da der Fall m gleich 5. Da möchte ich kurz bleiben. Da gibt es gleich ein Lemma zu. Aber ein Beispiel möchte ich noch anschreiben, allgemein, ohne dass ich jetzt in die ganzen Details gehe, nämlich, dass jede symmetrische Gruppe eine Coxeter-Gruppe ist, mit der Definition einer Coxeter-Gruppe, die wir besprochen haben. Und was für ein Erzeugersystem man dann nehmen muss, oder was sich da für Möglichkeiten anbieten und wie dann jeweils die Matrix aussieht, das werden wir jetzt im Laufe der Zeit noch vertiefen, aber ich schreibe es schon mal an. Dazu haben wir ja schon einiges gemacht und ich habe mir noch eine extra kleine Übungsaufgabe aufgeschrieben, über die wir nachher noch sprechen können. Bleiben wir beim zweiten Beispiel. N gleich 2. Die Matrix hat die Form 1m, m1 und ich möchte mir den Fall anschauen, wo m endlich ist, also eine natürliche Zahl. Das wird das nächste Lemma. So, bevor wir das machen, haben diese kleinen Beispiele gereicht, um sich jetzt wieder an die Notation zu erinnern und wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Matrix, das Diagramm haben wir jetzt nicht gemacht, das kann ich natürlich gerne noch nachliefern. Aber jetzt hatten wir nochmal die Matrix, die Präsentation dazu, was die ganzen Buchstaben sollen. Soll ich das Diagramm auch nochmal hinmalen für die beiden Beispiele? Im ersten Beispiel haben wir nur einen Erzeuger, also einfach nur so ein Pünktchen und das ist das Diagramm. Das ist quasi so ein bisschen, also nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Im zweiten Beispiel haben wir immer zwei Erzeuger, also zwei Pünktchen und dann eine Linie dazwischen, die mit einem beschriftet ist. Das ist das Diagramm im zweiten Fall. Mehr dazu gleich. Jetzt kommt das hier mal. Dann bleiben wir jetzt beim Fall da oben, n gleich 2 und m ist eine natürliche Zahl. Sein also, ja, n ist n und n und so kommt die Matrix von oben und weiter g, das schreibe ich mal direkt mit System an. G ist gleichen Beweis werde ich nochmal alles aufgezogen mit Annotationen schreiben. Ja, im Prinzip schreibe ich jetzt einmal ordentlich auf, was wir in der Übung schon besprochen haben. Wir wissen ja, was da für eine Gruppe rauskommt. Denn für m gleich 5 haben wir das besprochen und haben auch schon gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Man kann so eine eher geometrische Sichtweise haben und sagen, na, es ist halt die Symmetriegruppe eines regelmäßigen M-Ecks. In der Übung war es ein Fünfeck. Da müsste man sich noch genau klar machen, warum, ne? Und warum sehen die Symmetrien so aus und warum gibt es nicht noch mehr und warum ist es genau diese Gruppe. Oder man macht es abstrakt und sagt einfach, es ist eine Diädergruppe einer gewissen Ordnung und dann muss man eben wissen, was eine Diädergruppe ist. Und dieses Lemma klärt das jetzt einfach alle mal für n gleich 2 sehen Coxeter-Gruppen, wobei der Matrix unendlich nicht vorkommt, immer so aus. Das sind immer die Diädergruppen der Ordnung 2n. Mehr zu sagen. Ich werde auch gleich nochmal abstrakt definieren, was eine Diädergruppe ist. Aber insbesondere ist das eine endliche Gruppe. Ne? Also Ordnung 2m ist sehr endlich und das ist gut, denn wir haben ja schon gesehen, dass man bei Präsentationen nicht immer sofort erkennen kann, ob eine endliche Gruppe rauskommt. Dann möchte ich noch mehr dazu sagen. Das hat jetzt mit der Struktur von Diädergruppen schon zu tun. Wir haben einen zyklischen Normalteiler vom Index 2, also Ordnung m. Und alle Elemente außerhalb sind Involutionen, haben also Ordnung 2. Also das gilt alles insbesondere, das folgt alles aus diesem Wort, die Diädergruppe der Ordnung 2n. So aus dieser Wortgruppe, Hintergruppe. Deswegen setze ich das in Klammern. G halt ein zyklischer Normalteiler vom Index 2. Alle Elemente außerhalb. Das sind die Evolutionen. Hatte ich das Wort Evolution hier schon eingeführt? Ja, ne? Element der Ordnung 2 in einer Gruppe. Kann ich sonst gleich nochmal machen? Das alles sind Strukturaussagen über die Ida-Gruppen und was noch? Ja, G kann interpretiert werden als Symmetriegruppe eines regelmäßigen NX. Wenn man jetzt sich auf das bezieht, was oben steht, wir haben ja so einen zyklischen Normalteiler vom NX2, da drin liegen genau alle Drehungen und die Elemente außerhalb davon sind genau die Spiegelungen. Das mache ich jetzt mal irgendwie mit Farbe. Also wir haben diesen zyklischen Normalteiler vom NX2, das sind die Drehungen, schreibe ich jetzt mal in blau. Und dann haben wir die Elemente außerhalb, die kriegen auch eine Farbe. So, die Elemente außerhalb, das sind die Spiegelungen. Und ich habe folgenden Vorschlag. Ich rede jetzt gleich kurz abstrakt über die Ida-Gruppen und wir beweisen das Lemma. Und wenn wir da Lust zu haben und das hier noch nicht alle schon gesehen haben, dann werden wir in der Übung kurz besprechen, warum die Symmetriegruppe regelmäßiger MX überhaupt so aussieht. Und dann ist klar, dass das zusammenpasst. Na, aber ich finde, diesen Beweis sollte man einmal in seinem Leben gesehen haben. Warum sieht die Symmetriegruppe eines regelmäßigen MX so aus, wie wir denken, mit diesen Drehungen und Spiegelungen? Warum gibt es nicht noch ganz komische andere Symmetrien, auf die wir nur nicht kommen, weil wir nicht kreativ genug sind? Ja, kurzer abstrakter Ausflug zum Thema die Ida-Gruppen. Das ist also jetzt eine Definition für eine Erinnerung. Eine Gruppe H ist ein ganz blöder Buchstabe. D muss die natürlich heißen. D heißt Tschüss gerade. Und ich entschuldige mich für das Geräusch. Ich weiß, dass manche Leute auf sowas echt empfindlich reagieren. Eine Gruppe D heißt die Ida-Gruppe, ganz abstrakt. Genau dann, wenn es Evolutionen gibt, also Elemente der Ordnung 2, A und B, aus D, und zwar so, dass D von diesen beiden Evolutionen erzeugt wird. Sind also Gruppen, die von zwei Evolutionen erzeugt werden. Und diese zwei Evolutionen müssen nicht notwendigerweise verschieden sein, jedenfalls bei mir. Für mich ist die zyklische Gruppe der Ordnung 2 auch eine Ida-Gruppe, auch wenn die ein bisschen ausgeartet ist. Wohingegen die triviale Gruppe keine ist, denn da gibt es keine Evolutionen. So, die muss es schon geben, aber eine reicht. Nächster Fall ist ein 2. Wir können ja mal ein Beispiel machen. Also zyklische Gruppe der Ordnung 2, zum Beispiel die Untergruppe, die von der Transposition 1, 2 erzeugt wird, in der Summe 3. Dann kann ich mir sowas angucken wie die Gruppe, die von der Transposition 1, 2 und 4, 5 erzeugt wird, in Summe 5. Das ist auch eine Ida-Gruppe, die wird auch von zwei Positionen erzeugt. Und jetzt wird es interessant. Wir nehmen nicht 1, 2 und 4, 5, sondern wir nehmen 1, 2 und 1, 5. Also zwei andere Transpositionen. Und der Witz ist, dass die nicht kommutieren. Hier oben im zweiten Beispiel haben wir zwei Transpositionen, die vertauschbar waren. Da kam also jetzt in die Ida-Gruppe der Ordnung 4 raus. Hier drunter vertauschen die nicht, sondern deren Produkt hat Ordnung 3. Da kommt jetzt auch wieder eine Diätergruppe raus, aber halt eine andere, der Ordnung 6. Das ist also auch eine Diätergruppe, aber eine andere Ordnung. So, jetzt könnte man weitermachen. Aber wenn die größer werden, dann muss man mehr überlegen. Symmetrische Gruppen sind ganz toll, um darin solche Beispiele zu finden. Und zwar unter anderem wegen dieser Anschauung mit dem regelmäßigen Necken. Da kann man nämlich dann einfach sich immer so ein Neck hernehmen, kann über einen entsprechenden Zyklus aus der entsprechend großen symmetrischen Gruppe so eine Basisdrehung realisieren. Alle Vielfachen davon geben einem dann halt alle Drehungen, wenn man das richtig gemacht hat. Und da muss man sich noch überlegen, wie man die Spiegelung realisiert. Und dann hat man eine Idee für die Gruppe. Und da muss man nur noch, in Anführungsstrichen, zwei Elemente der Ordnung 2 finden, die Gruppe erzeugen. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann sieht man irgendwie, wie es geht. Und da kommen schöne Beispiele her, die sehr konkret sind. Haben wir am letzten Mal schon so ein bisschen gesehen in der Übung. Da haben wir uns das ja schon angeguckt. Ja, schreiben wir mal die Ordnung dazu. 2, 4, 6. Also immer gerade Ordnung, ja, ist ja auch klar, liegen Evolutionen drin. Besonders interessant aus manchen Gründen sind die Diätergruppen von zweimal ungerade Ordnung. Da weiß man zum Beispiel dann, dass alle Involutionen konjugiert sind, mit dem Satz von Dino. Und die sind aus anderen Gründen interessant, aber ich schweife ab. Das war der kleine Ausflug zu den Diätergruppen. Und jetzt in dem Lemma werden wir nebenbei auch so ein bisschen die Struktur verstehen. Ich werde zu diesen Sachen hier was sagen, zu diesem zyklischen Nummerteiler und so. Also, das ist Lemma. Und da halte ich mich erstmal ganz eng an das, was wir aus der Definition eines solchen Cogsitter-Systems wissen. Das heißt, ich schreibe erstmal eine Präsentation hin, die so aussieht, wie das eben aus der Matrix kommt. Unser Erzeugungssystem heißt immer S. Die Erzeuger, ich brauche 2, heißen also S1 und S2. Und dann möchte ich mir mal, was möchte ich machen? Ich schreibe erstmal eine Präsentation hin. Für G. So, die Erzeuger S1, S2, die haben beide Ordnung 2. Und das Produkt hat Ordnung M. Jetzt möchte ich das Produkt mit X bezeichnen und möchte damit ein bisschen rumrechnen. Offensichtlich erzeugt das eine Untergruppe der Ordnung M. Die gucken wir uns jetzt ein bisschen näher an. Denn ich möchte Folgendes zeigen. Ich mache hier mal so ein bisschen Blitzzettel, wo ich hin möchte, damit man ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum wir diese Rechnung machen. Der Plan ist, die Ordnung von G zu bestimmen. Und wir haben ja nicht so viel Informationen. Wir haben nur diese beiden Erzeuger und wissen was über deren Ordnung und die Ordnung des Produkts. Aber wie man daraus jetzt die Ordnung von G bestimmen soll, ist erstmal nicht so klar. Gut ist hier, dass wir über die Beziehung der Elemente miteinander ein bisschen mehr herausfinden können, sodass es uns gelingen wird, G auf etwas andere Weise zu schreiben. Und zwar können wir G schreiben als Erzeugnis von X mal Erzeugnis von einem der beiden Erzeuger, egal welcher, ich nehme zwei S1. Das ist eine andere Schreibweise. Und dass da wirklich das Gleiche rauskommt, überlegen wir uns gleich. Wenn man das hat, dann kann man nur die Tatsache der Algebra-Vorlesung verwenden. Wenn ich eine Gruppe als Produkt von Untergruppen schreiben kann, dann kann ich die Ordnung bestimmen, indem ich die Ordnung der einen Untergruppe mal Ordnung der anderen Untergruppe geteilt durch die Ordnung des Durchschnitts ausrechne. So, das heißt, das ist ein großer Schritt nach vorne, wenn wir das hier haben. Wenn x hat Ordnung m, S1 hat Ordnung 2, dann haben wir 2 mal m und müssen uns nur noch klar machen, dass der Durchschnitt trivial ist. Dann haben wir das mit der Ordnung erledigt. Das ist also der Plan. Da möchte ich gerne hin. Und wie mache ich das? Indem ich mir überlege, dass die von x erzeugte Untergruppe ein Normalteiler von g ist. Ich muss also gucken, was S1 und S2 mit x machen bei Konjugation. Das sind die beiden Erzeuger. Wenn ich verstanden habe, was die mit x machen, dann habe ich alles verstanden. Also gucke ich mir an, was ist eigentlich x konjugiert mit S1. Gut, schreiben wir es dann. S1 in Ordnung 2, ja, das ist das Inverse dasselbe wie S1, dann kommt x, das schreibe ich mal aus, dann ist S1 in Ordnung 2, dann kommt nochmal S1 von der Konjugation her. Und jetzt starte ich da drauf, verwende das Assoziativgesetz und gucke, was passiert. S1 mal S1 ist das neutrale Element, dann bleiben noch S2 mal S1 übrig. Und da S2 und S1 Ordnung 2 haben, ist das jeweils dasselbe wie das Inverse dieser Elemente. Und dann kommt die Hendt-Jacke-Regel und sagt, das ist S1 mal S2 minus 1. Also x hoch minus 1. Die gleiche Rechnung kann ich mit S2 machen. Das sieht fast genauso aus, nur dass dann diesmal nicht vorne sich was wegkürzt, sondern hinten. Aber ansonsten passiert genau dasselbe. Also schreibe ich jetzt das gleiche wie x. S2. Wir sehen also, dass x von den beiden Erzeugern invertiert wird und deswegen wird die von x erzeugte Untergruppe normalisiert. Das heißt, so, ich schreibe jetzt mal einfach als Erzeugnis von dem kleinen x. Das ist der Normalteil von g. Und ich weiß jetzt noch mehr, denn g wird ja erzeugt von S1 und S2, aber überlegen wir mal kurz. Alles, was ich aus S1 und S2 basteln kann, kann ich auch basteln, wenn ich S1 nehme und x oder S2 und x. Denn durch Kombination mit S1 bzw. S2 komme ich ja von x wieder weg zu dem anderen Erzeuger, der mir noch fehlt. Das heißt, diese Erzeugungssysteme sind austauschbar, die erzeugen die gleiche Gruppe. G ist das gleiche wie x. Das Erzeugnis von x mit S1 und das Erzeugnis von x mit S2. Und zusammen damit, dass x einen Normalteiler erzeugt, komme ich dann auf das, was ich hier unten hingeschrieben habe. Denn dann wird aus dem Erzeugnis das Produkt des erzeugten Normalteilers mit dem Erzeugnis des noch fehlenden Elements. Das ist sowieso automatisch eine Untergruppe, weil das Produkt einer Untergruppe mit einem Normalteiler immer eine Untergruppe ist. Aber hier sehen wir an dieser Schreibweise, dass dann also gerade die ganze Gruppe rauskommt. Das heißt, da sind wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir uns noch um den Durchschnitt kümmern. Wie sieht der Durchschnitt vom Erzeugnis von x und dem Erzeugnis von S1 aus? Weil das Erzeugnis von x besteht aus allen, wir wissen ja, dass es Ordnung m hat, also ist das genau die Menge 1 x, x Quadrat und so weiter bis hin zu x hoch m minus 1. Und alle diese Leute hier haben immer die Bauart S1 mal S2 und dann halt entsprechend mit sich verknüpft. Wenn der Durchschnitt mit dem Erzeugnis von S1 nicht trivial ist, dann muss S1 da drin liegen, denn im Erzeugnis von S1 liegen ja nur diese beiden Elemente, neutrales Element und S1. Kann S1 da drin liegen? Das ist jetzt die Frage. Na, falls das so wäre, also S1 liegt im Erzeugnis von x, da drin liegt ja insbesondere x selber. x mal S1 mal S2. Wenn S1 da drin läge, dann hätten wir also S1 da drin und S1 mal S2. Und dann auch alles, was man daraus kombinieren kann, dann ist ja eine Gruppe. Eine Gruppe ist abgeschlossen darunter. Also auch S2. Dann würde also das Erzeugnis von x plötzlich die ganze Gruppe g enthalten. Und das geht nicht. Denn g ist nicht zyklisch. Das heißt, dann wäre auch S2 im Erzeugnis von S. Also G, das Erzeugnis von S, das ist mit der Spur. Das kann man zum Beispiel so sehen, wenn G zyklisch wäre, dann hätte G ja nur genau ein Element der Ordnung 2, aber es hat zwei verschiedene, nämlich die beiden verschiedenen Erzeuger. Das ist eine Möglichkeit, wie man sehen kann, dass G nicht zyklisch ist, wenn man es jetzt nicht sofort glaubt. Aus diesem Widerspruch folgt, dass S1 da nicht drin liegt. Daher ist das Erzeugnis von S1 geschnitten mit dem Erzeugnis von X. Die Ordnung des Durchschnitts ist dann 1. Und dann kann ich die Ordnung von G ausrechnen. Das ist jetzt die Ordnung des Erzeugnisses von X mal die Ordnung des Erzeugnisses von S1 geteilt durch 1. Haben wir uns gerade klar gemacht. Also ist das M mal 2, wie behauptet, insbesondere ist die Gruppe endlich. Und ganz viel anderes, was ich noch so nebenbei behauptet habe, haben wir jetzt schon gesehen. Zum Beispiel haben wir jetzt schon gesehen, dass es einen zyklischen Normalteiler gibt vom Index 2, das ist nämlich das Erzeugnis von X. Da ist unser Normalteiler. Die Frage ist, warum alle Elemente außerhalb Involutionen sind. Das haben wir uns noch nicht überlegt. Sei also klein g aus g ohne das Erzeugnis. Dann kann ich das ja in folgender Weise schreiben. Wir haben hier oben stehen, wie g aussieht. Alle Elemente aus g kann ich schreiben als Potenz von x mal, naja, neutrales Element oder mal 1. Aber wenn ich außerhalb des Erzeugnisses von x liege, dann kann g keine Potenz von x sein, sondern es muss eine Potenz von x mal S1 sein. Und dann kann ich das so hinschreiben. Dann existiert ein k aus der Menge 1 bis n minus 1. Denn g könnte ja auch einfach S1 selber sein, so dass g S1 ist. Dann schreiben wir das mal aus, was da jetzt steht. Das heißt, wir haben jetzt x, also S1 mal S2 und so weiter. S1 mal S2 k mal S1. So sieht das Element aus. Und ich möchte zeigen, dass es Ordnung 2 hat. Also verknüpfe ich das einmal mit sich selber. Ach so, Ordnung 2 heißt ja nicht nur, dass das Element zum Quadrat 1 ist, sondern auch, dass es selber nicht 1 ist. Also gucken wir einmal, warum das nicht das neutrale Element sein kann. Naja, selbst wenn hier das neutrale Element steht, x hoch k, könnte ja x hoch m sein, also 1. Aber dann bleibt auf jeden Fall noch das 1 übrig. Also das kann nicht sein, dass g 1 ist. Wenn g 1 wäre, dann läge S1 im Erzeugnis von x und das tut es nicht, haben wir uns gerade schon klar gemacht. Also g ist nicht 1. Und jetzt gucken wir uns den Quadrat an. Dann nehme ich die Darstellung von da hinten, weil man dann sieht, was passiert. Dann haben wir also S1 mal S2 bla 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 k mal und dann nochmal S1 und dann das Ganze nochmal. Und dann sehen wir, was passiert. Hier in der Mitte stoßen S1 und S1 aufeinander. S1 hat Ordnung 2, also geht es weg. Dann sind S2 und S2 nebeneinander, bla bla bla. Das schnurrt alles zusammen und am Ende gucken wir einmal, hier landen wir bei S2, hier vorne auch. Die Anzahlen passen zusammen, weil wir jetzt einmal das gleiche Element stehen haben. Und deswegen kommt das so. Kann man auch anders sehen, aber so ist es wirklich ganz elementar einmal, warum da eine Evolution rauskommt. Gut, und nachher in der Übung gucken wir einmal, warum Symmetriegruppen von regelmäßigen M-Ecken so aussehen, wie sie aussehen, und dann wird sofort klar, was Drehungen sind und was Spiegelungen sind. Das mache ich jetzt also nicht, sondern ich habe jetzt nur die Idergruppenteil bewiesen. Und wir haben hoffentlich nochmal wiederholt oder halt gelernt, was die Idergruppen sind und was die für eine Struktur haben. Und ich denke auch so an die. Das liegt daran, wie ich quasi mathematisch aufgewachsen bin. Ich denke bei den Idergruppen nicht an Drehung und Spiegelung, oder jedenfalls nicht zuerst, sondern das kommt immer erst im zweiten Moment. Zuerst denke ich immer, erzeugt von zwei Involutionen und ich sehe diesen großen zyklischen Normalteiler und dass die Elemente außerhalb den invertieren und dass das Involutionen sind. Das ist irgendwie meine innere Vorstellung von Diagramm. So, das war dieses Lemma.
Und das war auch Kapitel 3. Kapitel 3 war sehr klein und niedlich. In Kapitel 4 kommen wir endlich zu Kammernsystemen.
Da kommt jetzt endlich die Graphentheorie rein, die ich jetzt schon ein paar Mal so angeteasert habe, aber halt noch nicht richtig. Das kommt jetzt. Was für Fragen gibt es denn dazu noch? Zu diesem abstrakten Konzept der Coxeter-Gruppe und dem Hin- und Herwechseln zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, die Infos zu speichern, dann bei uns offen geblieben.
Noch keinen.
Noch keinen. Okay, gucken wir mal nachher, welche kommen. Das ist der theoretische Unterbau für das, was jetzt kommt. Eigentlich geht jetzt die Vorlesung richtig los. Das davor war der theoretische Unterbau, damit wir wissen, worüber wir sprechen und damit wir vor allem bei diesem Thema Präsentationen nicht so im luftleeren Raum rumlaufen und nicht wirklich wissen, was das bedeutet, was da steht. Das war der Witz. Also, mir geht es dann besser danach, wenn ich dann mit den Konzepten arbeite und wirklich weiß, dass das alles wohldefiniert ist, worüber wir da sprechen und dass da nicht irgendwo noch versteckte Konventionen oder Informationen sind.
Okay,
Kapitel 4.
Bilder und deswegen glaube ich, dass ich noch mehr Platz brauche. Da möchte ich nämlich rechts ganz viel malen.
Die ist ultra lang. Gut, mal gucken, ob wir noch was anderes schaffen als diese lange, die ich jetzt mache. Wir fangen an mit einem Graph. So, ein Graph, der heißt dann hier gerne Gamma. Und der hat zwei Bestandteile. Immer, das ist jetzt so eine Notation, die ich einfach immer benutze, wenn ich einfach nur so einen Graph brauche. Die Eckenmenge E und eine Kantenmenge K. So sieht es immer aus. So. Ecken, ja. Verbinde die Punkte, heißt das Spiel. Ecken sind Punkte, Kanten sind Striche. So einfach. Kanten sind ungerichtet, sehen wir jetzt schon. Ansonsten wären es ja Pfeile. Geht auch, das sind dann gerichtete Graphen, aber hier bei dem, was wir jetzt machen, da haben wir immer ungerichtete. Die Kanten sind dann also keine Tupel von Ecken, sondern es sind zweielementige Teilmengen der Eckenmenge. Und zweielementig ist wichtig, denn ansonsten könnte man hier so Schleifen haben. Und meine Graphen haben keine Schleifen. Nicht in dieser Vorlesung. Okay? Das heißt, damit fangen wir an. Dass es insbesondere heißt, dass Kanten zweielementige Teilmengen von E sind. Und jetzt kommt ganz viel Zeug. Also, was möchten wir alles machen? Wir möchten Teile nehmen. Für den Moment kann das mal mein zugegebenermaßen etwas langweiliger Erklärungsgraf sein. Fünf Ecken, zwei Kanten, da ist nicht viel los. So, wie sollte jetzt etwas aussehen, das ein Teilgraf ist? Teilstrukturen sind ja etwas, was wir uns ständig angucken. Was ist also hier eine sinnvolle Teilstruktur? Naja, man könnte sagen, Teil heißt, es sollte was mit den großen Graphen zu tun haben. Die Eckenmenge sollte also in der großen Eckenmenge liegen. Und sagen wir mal, Gamma 0 ist der Teilgraph. Dann würden wir erwarten, dass er selber eine Eckenmenge hat, E0, und eine Kantenmenge K0. Und wir würden erwarten, damit das Wort Teilgraph gerechtfertigt ist, dass die Eckenmenge E0 in der großen Eckenmenge E liegt und dass die Kantenmenge K0 in der großen Kantenmenge K liegt. Und damit haben wir dann schon eine Einschränkung, denn das heißt, alles, was man hier an Ecken braucht, um die Kanten in K0 zu haben, muss man auch hier in der Eckenmenge E0 vorkommen, sonst funktioniert es nicht. Und das könnte dann zum Beispiel so aussehen.
Ich starte mal wieder eine Farbe.
Unser Teilgraph Gamma 0 könnte zum Beispiel der Graph sein, der aus dieser einsamen Ecke hier besteht und dann auch aus diesen beiden hier. Und jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich die Kante noch mit dazu nehme oder nicht. Es wäre auch ein Teilgraph, wenn ich nur diese drei Ecken habe und die Kantenmenge leer ist. Das ist okay, das ist erlaubt. Aber ich mache es jetzt ein bisschen interessanter und nehme diese Kante noch mit dazu. Das wäre dann mein E0 wären jetzt diese drei Kanten, diese drei Ecken hier, K0 wäre diese eine Kante und das erfüllt jetzt alles, was man vernünftigerweise von einem Teilgraph erwarten kann.
So, das soll möglichst allgemein sein.
Gamma 0 heißt Teilgraph von Gamma. Besprochen haben. Ein bisschen interessanter ist vielleicht der induzierte Teilgraph. So, dafür nehme ich mir jetzt eine Teilmenge x her von der ursprünglichen Eckenmenge.
Gehen wir gleich zu unserem Bild.
Was möchte ich machen? Dann haben wir ein paar mehr Kanten dazu und ein paar Ecken, dann ist es ein bisschen mysteriös. So. Sagen wir mal, da sind noch mehr Kanten. Und jetzt möchte ich gerne eine Teilmenge hernehmen. Sagen wir mal, die Teilmenge besteht aus. Sagen wir mal, die Teilmenge ist diese Ecke, diese Ecke. Und diese zwei Ecken, so, diese vier, das ist x. So, das ist jetzt erstmal nur eine Eckenmenge, Eckenteilmenge. Und wenn ich daraus einen Teilgraph machen will, dann kann ich das so lassen und einfach keine Kanten nehmen, das ist erlaubt. Wenn ich jetzt aber den von x induzierten Teilgraph von Gamma hernehmen möchte, dann ist es nicht ausreichend, nur diese Ecken herzunehmen, sondern ich muss sozusagen mitdenken, was für Kanten zwischen diesen Ecken im großen Graphen existieren und die muss ich dann alle mitnehmen. Also gucken wir mal, was wir hier haben. Das ist nicht besonders viel, denn die sind größtenteils unverbunden. Die einzige Kante, die ich ledig beachten muss, ist die hier auf der linken Seite. Da gibt es eine im großen Graphen, die muss ich also nehmen. Und dann habe ich einen induzierten Teilgraph. Das heißt, ich gucke mir die Ecken hier an, dann setze ich quasi eine Brille auf, sodass ich nur noch diese Ecken sehe. Und dann gucke ich, was für Kanten es im großen Graph gibt. Und die muss ich dann mit reinnehmen. Dann bekomme ich, genau dann bekomme ich den induzierten Teilgraph. Ich nehme genau die Kanten, die es da im großen Graphen gibt. Teilmengen von x, die in der Kantenmenge des großen Graphen Gamma vorkommen. Kosmos. Also die Menge aller Teilnehmer aus Y, wobei das wirklich eine zweielementige Teilmenge ist, das heißt, X und Y kommen aus X. Und diese zweielementige Menge liegt in der Kantenmenge K aus dem ursprünglichen Graphen. Und die muss ich auch wirklich annehmen. Dann habe ich den induzierten Teil.
Gut, das ist das blaue Gedöns da drüben. Haha, jetzt habe ich schon Farbe benutzt. Das ist das, und ich habe jetzt hier, um diese Beispiele zu illustrieren, sowohl Ecken als auch Kanten eingefärbt. Und das gibt es auch wirklich als Konzept, gefärbte Graphen. Sehr schön, sehr lustig, kann man viel mitmachen. Gefärbt, gelabelt, kann man unterschiedlich bezeichnen. Und da ist erstmal alles erlaubt. Ich kann Kanten färben, ich kann Ecken färben, ich kann beides machen, ich kann Multilabels einbauen, also quasi auch mehrstufig. Da sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Und das Tolle ist, dass man damit super algorithmisch arbeiten kann. Computermodengrafen, so, die sind irgendwie einfach in Algorithmen abzubilden. Und das ist doch einer der Gründe, warum ich angefangen habe, mich dafür aus dieser Perspektive zu interessieren. Und was kann man jetzt mit der Farbe machen? Na, ich habe vorhin doch schon angedeutet, dass man quasi so eine Brille aufsetzen kann, mit der man nur gewisse Ecken sieht. Und genau das ist die Idee bei den Farben. Man will die irgendwie auszeichnen und dann setzt man halt passende Brillen auf und sieht nur noch die. Genauso kann man es mit den Kanten machen. Und als gefärbten Graphen in dieser Vorlesung bezeichne ich einen Graphen, der kantengefärbt ist. Ich brauche also eine surjektive Abbildung von der Menge der Kanten hinein in eine sogenannte Farbenmenge. Surjektiv deshalb, weil ich keine überflüssigen Farben darum laufen haben möchte. Ich möchte nur die in die Farbenmenge nehmen, die ich auch tatsächlich brauche. Unter anderem deshalb, weil es dann später so ein Wort gibt wie Rang, also Anzahl der Farben, die ich brauche, um den Graphen zu färben. Und dann will ich halt wissen, was der ist. Der ist sonst nicht wohl definiert. Deswegen surjektiv. Und als Abbildung mache ich das Ganze deshalb, weil ich dann weiß, dass wirklich jeder Kante auch eine Farbe zugewiesen wird und dass es nicht gefärbte und ungefärbte gibt. Das wäre irgendwie komisch. Ungefärbt ist ja auch eine Farbe, wenn man so will. Okay, dann schreiben wir das einmal auf.
Gamma ist gefärbter Graph und ich schreibe jetzt einmal Kante dazu. Aber habe ja schon gesagt, dass es in dieser Vorlesung auch nichts anderes gibt. Haufenweise verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Wenn ich so eine Farbenmenge I habe, dann kann ich sagen, der Graph ist mit der Menge I gefärbt. Oder so. Dann meine ich auch, dass es so eine Abbildung gibt. Oder, was gibt es noch? Ich hatte gerade noch eine andere Formulierung im Kopf. Egal. Wenn ich später noch andere Formulierungen erwähne und die nicht sofort klar sind, dann bitte einfach nachfragen. Hier haben wir das jetzt schon gesehen, wir können einfach mal kurz ignorieren, dass wir auch die Ecken gefärbt haben, aber dann hätten wir hier schon ein Beispiel für einen gefärbten Graphen. Wir haben drei Farben, wir haben Weiß, wir haben Rot, wir haben Blau. Die nicht da sind, können nicht gefärbt werden, auch klar. Und ich glaube, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Später färben wir mit Gruppenelementen. Das heißt, wir malen Farben, also wir malen nicht wirklich bunt, sondern wir machen so ein Label dran, das ist dann. Das werden später Gruppenelemente, die Farben liefern.
Ja, später gibt es den Rang, die Anzahl der Farben, dazu kommen wir noch. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr Graphentheorie-Sprache einführen. Und zwar so Sachen wie, wir laufen irgendwo hin, wir gehen Wege, wir bilden Kreise, irgendwas ist verbunden, Vollständigkeit, Zusammenhang, so Zeug. Also einfach Graphentheorie-Sprache. Und da es hier ja keine Forschung gibt, so richtig in der Kombinatorik, Graphentheorie und so weiter, gibt es auch nicht regelmäßig solche Vorlesungen. Und das heißt, dass ich immer davon ausgehe, dass Leute einfach nichts wissen, außer vielleicht aus der Informatik ein bisschen oder weil es am Rande mal irgendwo vorkam. Aber systematisch wird das hier, glaube ich, in keiner Vorlesung gemacht. Deswegen mache ich jetzt diese Grundlagen so ein bisschen wenigstens. Gut, es gibt verbunden und es gibt benachbart. Gucken wir hier mal hin. Diese Leute hier, da außen und da links, die sind verbunden, aber die sind nicht benachbart. Benachbart nenne ich die nur, wenn die wirklich direkt über eine Kante verbunden sind. Also zusammen auf einer Kante liegen. Genau, das gibt es auch, das sage ich ganz oft. Die liegen zusammen auf einer Kante. Damit meine ich dann immer, die sind durch eine Kante verbunden. Oder halt Nachbarn, direkte Nachbarn. Und dann gibt es verbunden sein, das heißt, dass es einen Weg in den Graphen gibt, und jetzt sind wir schon bei dem Wort. Ein Weg in einem Graph ist einfach eine Abfolge von Kanten, die so sind, dass immer eins von denen, also ich schreibe die Kanten so hin, und da die ungerichtet sind, reicht es dann immer, wenn eins der beiden Elemente in der Kante übereinstimmt mit einem der Elemente aus der nächsten Kante, die da steht. Dann weiß ich, dass ich quasi, also es ist egal, warum ich die Ecken hinschreibe, für die Kante ist das egal. Aber eine von den beiden soll bitte dann vorkommen in der nächsten Kante, damit klar ist, dass ich da langlaufen kann. Ich brauche quasi immer so eine verbindende Ecke, über die ich laufen kann. Das schreiben wir jetzt einmal ordentlich auf. Und die Wege selbst sind Tupel. Bei einem Weg gibt es also einen Anfang und ein Ende, anders als bei einer Kante. Okay, erst einmal Nachbarschaft. X, Y aus zwei Eckenlängen, das ist benachbart. Genau, dann werden sie zusammen eine Kante bilden. Insbesondere müssen sie verschieden sein, man ist nicht so wie selber benachbart. Das ist ein bisschen komisch, aber ist so. Deswegen muss man auch bei der Nachbarschaft. So was gibt es, also man kann in Graphen so Nachbarschaften definieren, mit ein bisschen Abständen, und da muss man immer gucken, will man, dass der Mittelpunkt der Nachbarschaft, also das Haus, auf das man sich bezieht, mit dabei ist, oder muss man das extra notieren. Gut, dann kommt ein Weg. Sein X und Y Ecken. Und dann brauche ich ein bisschen Notation. N aus der 0. Leute, x0, x1 und so weiter, xn sollen auch Ecken sein. Und jetzt möchte ich ein Tupel hinschreiben und sagen, was es heißt, dass das ein Weg ist. Das Tupel geht bei x0 los und läuft bis xn. Und dieses Tupel heißt Weg von x nach y im Graphen Gamma. Das ist alles wichtig. Dieses Weg heißt Weg von x nach y im Graphen Gamma. Genau dann, wenn folgendes gilt. Jetzt überlegen wir mal, was das heißen soll. Was ist denn sinnvoll? Wir hatten auch vorhin das Beispiel von hier nach da. Also sagen wir mal, das ist x und das ist y. Und was meinen wir denn? Wir meinen, dass es möglich ist, bei x mit einer Kante zu starten, so dass man dann von der nächsten Ecke aus mit einer Kante weiterkommt und so weiter, bis man irgendwann bei y gelandet ist. So, das heißt, man würde jetzt in das Tupel, würde man die Ecken hinschreiben, die man unterwegs durchläuft. Wir würden bei x anfangen und dann kommt die nächste Ecke, die nächste, bis wir bei y sind. Und da muss man nur darauf achten, dass man unterwegs immer Kanten abläuft. Das heißt, die müssen dann so nebeneinander stehen in dem Tupel, dass da Kanten entstehen. Und genauso schreiben wir es auf. Das Ding heißt Weg, genau dann, wenn x der Startpunkt ist, y dann der Endpunkt. Und wenn ich da immer zwei aufeinanderfolgende nehme, sind es Kanten. Sage ich nichts darüber, ob sich dazwischen irgendwas wiederholt.
wäre jetzt hier immer sehr effizient unterwegs. Wir sind von X hier rübergelaufen zu Y und wir haben keine Umwege gemacht. Aber wir dürfen das. Es wäre auch ein Weg von X nach Y, wenn ich hier loslaufe, dann hier, weil die Landschaft so schön ist, zweimal hin und her gehe und dann erst weiterlaufe. Was ich nicht machen darf bei einem Weg, ne, also ich darf hier, aber eine Sache darf ich nicht machen. Ich darf nicht hier stehen bleiben und quasi so auf der Stelle laufen. Denn dann kriege ich ja keine Kanten. Wir haben ja keine Loops. Also keine Kanten von einer Ecke zu sich selber. Das haben wir nicht. Das heißt, ich kann ja nicht in der Tupel mehrmals die gleiche Ecke entlang einschreiben. Aber das ist auch das Einzige, was verboten ist. Ich darf durchaus lustig die gleiche Kante ganz oft hin und her laufen. Das stört keinen.
So, wie würde ich jetzt sinnvollerweise die Länge des Wegs bezeichnen?
Können wir auch wieder intuitiv machen. Wenn ich hier loslaufe, ohne mir noch groß die Landschaft anzugucken, dann habe ich hier eine Kante, zwei Kanten, drei Kanten. Könnte man sagen, die Länge des Wegs ist drei. Oder? Wäre irgendwie sinnvoll. So, wenn jede Kante eine Wegeinheit ist. Und wenn ich hin und her laufe, dann muss ich das halt immer mitzählen. Jede Kante, die ich ablaufe, wird einmal gezählt. Die Länge des Wegs ist die Anzahl der Kanten. Und wirklich die Anzahl der Kanten, nicht die Anzahl der paarweise verschiedenen Kanten. Hier in Notation ist es also n. Denn ich habe bei x0 angefangen, das heißt, wenn ich zu x1 laufe, habe ich Kante 1, Kante 2 und so weiter, Kante n. Hier also. Wiederholungen sind erlaubt, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber es ist wichtig. Und was noch? Ich glaube, zu Wegen ist es erstmal alles.
Es gibt den leeren Weg. Der leere Weg ist der, bei dem ich, also ich habe ja gerade gesagt, man kommt nicht mit einer Kante von einer Ecke zu sich selber,
aber man kommt mit einem Weg von einer Ecke zu sich selber, und zwar mit dem leeren Weg, bei dem ich einfach nichts mache. So, ich stehe einfach da. Der leere Weg. Und den würde ich dann vielleicht so notieren später, falls wir es mal brauchen. Einfach nur Klammern und dazwischen ist nichts. Der leere Weg ist der Spezialfall. X gleich Y und N gleich 0. Da habe ich dann insbesondere keine Kante, die Länge ist 0. Was noch?
Genau, man darf Kanten mehrfach benutzen, bla bla bla. Länge eines Wegs hatten wir auch und dass man die Wiederholung mitzählt. Dann kommt als nächstes verbunden zu sein. Wir hatten jetzt ja schon benachbart.
Und das ist ein Spezialfall von verbunden sein. Wir sagen, dass zwei Kanten, Entschuldigung, zwei Ecken, in einem Graphen miteinander verbunden sind. Oder wann? Wenn es im Graphen einen Weg gibt. Von der einen Ecke zu der anderen Ecke. Insbesondere ist jede Ecke zu sich selbst verbunden, aber nicht mit sich selbst benachbart. Zwischen ihnen oder so, also da kann man alles Mögliche sagen. Aber mir war wichtig, so ein Wort zu haben dafür, dass es einen Weg gibt zwischen zwei Ecken und Graphen. Der heißt also verbundenen Graphen, genau, wenn es in der Bahn einen Weg gibt. Von X nach Y. Und jetzt kann man anfangen, interessante Fragen zu stellen und ich stelle noch ein paar, aber beantworte die nicht alle, weil ich überlege, ob ich in Übungen vielleicht noch ein bisschen mehr dazu machen möchte. Grafentheorie macht einfach Spaß. Also zum Beispiel kann man sich jetzt so Fragen stellen. Wenn ich eine Teilmenge der Kantenmenge, Entschuldigung, der Eckmenge hernehme, ich versuche zu verstehen, was mein Gehirn da macht. Ich glaube, es liegt an den Buchstaben. weil E so oft für Edge steht. Egal. Ich habe ein paar Ecken aus meinem Graphen und gucke mir jetzt den induzierten Teilgraphen an. Erste interessante Frage, die man sich jetzt in diesem Kontext stellen könnte: Wenn die ursprünglich verbunden waren, müssen die dann auch im induzierten Teilgraphen verbunden sein. So. Wenn man jetzt diese Konzepte hat, ist das eine der ersten interessanten Fragen, die man sich stellen kann. Dann kann man sich so Fragen stellen wie: Ja, was sind Extremfälle beim Thema Verbundensein? Ein Extremfall ist, dass es keine Kanten gibt. Da ist nichts. Also da ist zwar alles mit sich selber verbunden, aber sonst mit nichts. Und es gibt keine Nachbarschaft. Alle leben so isoliert vor sich hin. Der andere Extremfall ist der, dass alles mit allem, was nicht man selber ist, benachbart ist. Dass also alle möglichen Kanten existieren. Das sind die sogenannten vollständigen Graphen. Das sind so ein paar Spezialfälle. Die möchte ich, glaube ich, auch hinschreiben. Der leere Graph hat keine Kanten. Der vollständige Graph hat alle möglichen Kanten. Für den Fall, dass diese Wörter mal auftauchen, wissen wir dann, was gemeint ist. Dann kann man auch über Kreise und sowas sprechen. Was kann man noch machen? Zusammenhangskomponenten sind vielleicht noch wichtig. Davon muss man sich erstmal klar machen, dass Verbundensein eine Äquivalenzrelation ist. Ich versuche mich zu erinnern, ich glaube, das ist eine Übungsaufgabe. Aber selbst wenn nicht, dann können wir das gut in der Übung besprechen. Wenn man sich klar gemacht hat, dass Verbundensein eine Äquivalenzrelation ist, dann kriegt man ja Äquivalenzklassen. Und diese Klassen sind die sogenannten Zusammenhangskomponenten. Teilmenge der Eckenmenge. Das ist eine Äquivalenzklasse bezüglich der Äquivalenzrelation. Die einzige Zusammenhangskomponente ist. Eine andere Möglichkeit, das zu sagen, ist, dass es von jeder Ecke zu jeder Ecke einen Weg gibt. Das schon ab, weil ich die ganze Zeit improvisiere, aber ich gucke mal, ob ich alle Wörter untergebracht habe, die wir brauchen. Wir haben vollständig, zusammenhängend, Zusammenhangskomponente, genau, das kann man noch auf drei andere Arten definieren, völlig egal. So, jetzt waren wir erstmal bei Graphen, aber das Kapitel heißt ja nicht Graphen, sondern Coxeter-Kammern-Systeme. Was soll also diese ganze Vorbereitung? Thank you. Naja, die Grafen, die wir uns jetzt gleich bauen, im Zusammenhang mit der Coxeter-Gruppen, die nennen wir dann nicht Grafen, sondern Kammernsysteme. Und die Ecken heißen dann Kammern. Und die Wege heißen Galerien. Und dann gibt es später noch Wände und Mauern und sowas. Das wird alles sehr architektonisch. Und ich finde es wahnsinnig schön. Es ist auf Englisch noch schöner. Ich habe eine große Liebe für dieses Gebiet entdeckt. Unter anderem deshalb, weil es dann plötzlich um Chambers ging und um Galleries und so. Ich fand das ganz wundervoll. Kammer ist irgendwie auch so ein sehr charmantes Wort, wenn es das nicht mehr so viel benutzt wird. So, ich werde gleich erklären, was ein Kammersystem ist. Aber damit wir uns schon mal einstellen können darauf, was dann hier sprachlich passiert. Genau, was ich auch noch hätte sagen können vielleicht, ist, dass wir, genau, das ist noch eine Ergänzung, das kommt gleich alles sowieso nochmal, aber ich kann sie hier schon mal wenigstens mündlich andeuten. Wir haben ja vorhin über Wege gesprochen und das war, nachdem wir bereits über Kantenfärbung gesprochen hatten. Gehen wir mal zu unserem Beispiel zurück, da haben wir ja Farben an den Kanten. Denn ich möchte etwas vorbereiten, was dann gleich kommt. Wenn ich jetzt hier von x zu y laufe, dann laufe ich ja diesen Weg entlang mit diesen 1, 2, 3 Kanten. Und wenn ich jetzt mal kurz die Farben wirklich mit berücksichtige und nicht ignoriere, so wie ich das gerade getan habe, dann gehört zu diesem Weg auch ein Farbmuster. Und zwar das Farbmuster weiß, rot, blau. So, das heißt, dass jetzt später, wenn die Kanten alle eingefärbt sind, mit jedem Weg immer noch diese Information daneben mitläuft, was für Farben laufe ich da lang? Und das ist dann etwas, was einerseits mit diesem konkreten Weg zu tun hat, den ich da von x nach y laufe, aber man könnte das auch isoliert als Farbmuster betrachten, weiß, rot, blau. Das Farbmuster gibt es auch noch woanders. Das gibt es auch, wenn ich hier durchlaufe. Da kann ich auch weiß, rot, blau laufen. Wenn ich dagegen bei y bin und möchte loslaufen, dann kann ich nicht mit der Farbe weiß starten und ich kann auch nicht mit der Farbe rot starten, sondern nur mit blau. Wir sehen also schon, dass auch diese Farbtypen schon Informationen in sich tragen. Na, jetzt wird es aber Zeit, dass ich das hier mal zusammenbinde. Na, das ist der Typ, das, was ich da gerade besprochen habe, Farbtyp eines Weges oder dann eben später einer Galerie. Das Farbschema einer Galerie in einem gefärbten Grafen oder in einem gefärbten Kammersystem. Ich schreibe dazu, falls es gefärbt. Zum Beispiel den Typ weiß, rot, blau gehabt. Und den Typ schreibe ich einfach als Wort aus den Farben hin. Mache ich nochmal dazu das Farbschema. Das ist ein Wort in der Farbenmenge. Gut, dass wir schon so viel über Alphabet und Wörter gemacht haben.
Wenn ich jetzt also nochmal konkret auf das Beispiel zurückkomme, da haben wir unsere Ecken, wir haben unsere Kanten, wir haben insgesamt 3 Farben. Unsere Farbenmenge ist also weiß, rot, blau. Das sind die Farben, aus denen ich jetzt Wörter bilden kann. Und das Wort, das dem Typ der Galerie entspricht, über die wir vorhin geredet haben, von X nach Y, ist dann weiß, rot, blau. Ich schreibe einfach die Farben hintereinander hin. Gut, sehr viel Information.
Ich bin immer noch nicht bei der Definition eines Kammersystems. Mensch, was brauchen wir denn noch alles? Wir brauchen, wir brauchen noch ein paar Wörter vorher. Ja, okay. Das ist, ich habe es gesagt, das ist jetzt einfach 100 Jahre lang Definition. Gut, es geht weiter. Diesmal möchte ich die ganze Zeit mit einem fertigen Graphen arbeiten. Weiter erklären. Und jetzt möchte ich mir eine Teilmenge der Farbenmenge anschauen, die soll J heißen. Gut, dann kann ich diese Farbabbildung einschränken auf J, das heißt, ich erlaube nur Farben aus J, beziehungsweise setze mir eine Brille auf, mit der ich die anderen Farben nicht sehe. Und dann spreche ich von der Einschränkung der Färbung. Das brauchen wir nicht weiter, das sage ich jetzt nur, weil es sein kann, dass ich das mal sage irgendwie, dass ich die Färbung einschränke. Als nächstes möchte ich sagen, oder möchte ich Sprache einführen dafür, dass wir nicht nur sagen, dass zwei Ecken benachbart sind, sondern wir wollen die Farbe mit dazu sagen. XY aus E heißen Die benachbart. Ach, sollte man vielleicht so ein I erstmal hernehmen, das brauche ich bestimmt auch. X und das E heißen I benachbart in Gamma, und wenn ich jetzt sage in Gamma, dann meine ich immer in Gamma zusammen mit der Färbung, denn ansonsten ergibt es keinen Sinn, was da steht. Die heißen I benachbart in Gamma genau dann, wenn es eine Kante gibt von X nach Y mit der Farbe I. Das heißt, wir brauchen X, Y ist ein K und die Farbe der Kante ist I. Die Farbe hat jetzt keine Abbildung, also kein Buchstaben für die Abbildung, deswegen kann ich das jetzt nicht kompakt schreiben, aber ist vielleicht auch ganz gut. Jede Kante hat nur eine Farbe. Das heißt, dass immer klar ist, erstens, erste Frage, gibt es überhaupt eine Kante oder nicht? Also sind die überhaupt benachbart? Und wenn sie benachbart sind, gibt es dann eine Kante mit der Farbe? Und da wir gerade keine Multikanten erlauben, sondern immer nur eine, sehen wir auch immer nur eine Farbe. Das heißt, die Frage ist immer nur, ist es die richtige oder nicht? Und ich möchte dafür Notation einführen. X, Tilde, und dann ist da unten so ein kleines I dran für die Farbe. Das I kann auch drüber stehen, das ist egal. Ich erkenne das auf jeden Fall, was gemeint ist. Aber das I muss dran stehen. Und Tilde ist für benachbart. Okay, wir haben über Galerien gesprochen, das sind Wege. Wege haben einen Typ, dieser Typ ist ein Wort in der Farbenmenge I. Und jetzt kann es ja sein, dass dann bei den Farben, die man da durchläuft, nur Farben aus der Teilmenge J verwendet werden. Genau dann, wenn das eintrifft, sage ich, dass das eine J-Galerie ist. Das heißt, ich schreibe dann diese Farbteilmenge damit dran. Eine J-Galerie in unserem Graphen Gamma ist eine Galerie, also ein Weg. Deren Typ ein Wort aus J ist. So, dann könnte ich zum Beispiel da oben in unserem Beispiel sagen, J ist die Teilmenge aller nicht weißen Farben. Und dann sehe ich da insgesamt drei interessante J-Galerien, nämlich einmal diese rote Kante da, dann die blaue oder die Kombination aus blau und rot. Da habe ich sogar zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann erst blau und dann rot laufen oder erst rot und dann blau. Und all das sind meine J-Galerien, die ich da sehe. Die leere Galerie ist eine Galerie für jede Teilmenge von Ihnen. Wenn ich einfach als Typ das leere Wort habe, ja gut, das ist langweilig. Und nochmal zur Klarstellung, der Typ ist ein Wort in J, das heißt, dass ich nur Buchstaben aus J, also nur Farben aus J benutzen darf, aber es heißt nicht, dass ich alle verwenden muss. Das heißt, bei Rot und Blau zum Beispiel, das ist auch erlaubt, dass ich nur Rot laufe oder nur Blau.
Dann, was noch? Genau, ah, das hatten wir noch nicht, wir hatten noch nicht den Abstand.
So, das ist wieder so ein Thema, das kann man aus zwei Richtungen betrachten. Ich könnte sagen, zuerst, was eine minimale Galerie ist oder zuerst, was der Abstand ist. Aber das ist egal, man braucht immer beides und es läuft immer das Gleiche raus. Intuitiv ist der Abstand zwischen zwei Kammern in unserem Graphen einfach die Länge eines kürzesten Weges. So, ich gucke also, sind die überhaupt verbunden, ansonsten ist der Abstand unendlich. Und wenn sie verbunden sind, dann habe ich ja vielleicht verschiedene Möglichkeiten und dann vergleiche ich halt, wie lang die Wege sind und nehme einen kürzesten. Der muss nicht eindeutig bestimmt. Und dessen Länge ist der Abstand und einen solchen Weg oder eine solche Galerie, jetzt in unserer Sprache, würde ich dann minimal nennen. Also minimale Galerie heißt Galerie, die so kurz wie möglich ist und so kurz wie möglich erkenne ich daran, dass die Länge der Abstand ist, der beiden Punkte, der beiden Kammern. Also definiere ich das jetzt auch zusammen. Falls die nicht verbunden sind, benutze ich jetzt auch eine Abkürzung.
Ich muss mal gucken, ob ich D nehme oder Dist. Nee, ich nehme Dist wie Distanz.
Dann ist der Abstand Dist mit Y in runden Klammern als unendlich definiert. Andernfalls die Länge eines kürzesten Weges von x nach y, einer kürzesten Galerie. Was die Länge ist, haben wir besprochen, dafür brauchen wir gleich auch noch eine Notation. Die Länge einer kürzesten Galerie im Graphen Gamma und eine Galerie von x nach y heißt minimal, genau dann, wenn ihre Länge der Abstand ist. Und dann kann ich auch für die Länge und so, ah genau, ich kann jetzt ganz viel Notation einführen. Ich werde sehr oft griechische Buchstaben verwenden für Galerien, zum Beispiel nenne ich die total gerne Gamma. Eine Galerie Gamma und wir erinnern uns, Gamma ist so ein Tupel. Und in dem Tupel steht vorne die Ecke, mit, die Kammer, mit der ich starte, also x. Dann kommt irgendwas, dann kommt die Kammer, bei der ich ende, also y. Und dazwischen stehen möglicherweise noch mehr Kammern, aber so, dass ich da immer Kanten langlaufe. Und die Länge ist die Anzahl der Kanten, die ich dabei durchlaufe. Eine Galerie Gamma von x nach y heißt minimal. Genau dann, wenn ihre Länge, dann nehme ich einfach Betragsstriche. Die Länge einer Galerie notiere ich wie Betragsstriche. Schön intuitiv. wenn das genau der Abstand ist. Das heißt auch, dass es zwischen unverbundenen Kammern keine minimalen Galerien gibt.
Das ganze Kapitel besteht nur aus Definitionen.
Ist es noch anschaulich genug? Habe ich genug an dem Beispiel erklärt, dass man irgendwie noch durchsteigt? Ich kann das uns nachher auch gerne noch vertiefen im Übungsteil. Dann können wir nochmal ein komplexeres Bild malen und uns da alles nochmal vergegenwärtigen. Aber so ist es halt. Man muss erstmal alles sagen, einmal. Alle Wörter müssen einmal vorkommen. Und das ist jetzt gerade viel auf einmal. So, wir hatten schon Zusammenhang. Das kam schon vor. Und in einer Zusammenhangskomponente, da kommt jetzt ganz viel. Ein paar Sachen sage ich, aber ich werde jetzt nicht alles direkt ordentlich definieren. Uns wird später so eine Situation interessieren, wie ich laufe in meinem Kammernsystem rum, ich bin Teil meines Kammernsystems und dann stehe ich hier in so einer Kammer und dann möchte ich nach gegenüber gucken. Ich möchte wissen, ob es da etwas gibt, was gegenüberliegt. Was bedeutet gegenüberliegen? Das bedeutet sowas wie möglichst weit weg, aber noch verbunden. So. Und dieses möglichst weit weg sagt jetzt halt, okay, da gibt es sowas wie einen Durchmesser vielleicht. Also wie weit muss ich laufen, damit ich mit Galerien dieser Länge alles sehen kann? So, das heißt, ich kam quasi überall hin, wenn ich weit genug laufe. Der Durchmesser wäre dann also innerhalb einer Zusammenhangskomponente die Länge einer möglichst langen minimalen Galerie. So, das ist jetzt um die Ecke gedacht. Warum minimale Galerie? Ja, weil es sonst nicht wohl definiert ist. Ich kann ja immer einfach noch mir die Landschaft angucken. So, das heißt, ich will möglichst kurze Wege laufen und dann ist die Frage, wie weit muss ich dann mindestens laufen, bis ich alles gesehen habe. Und so kommen wir auf den Durchmesser. Und das ist nur ein sinnvolles Konzept innerhalb einer Zusammenhangskomponente. Ansonsten ist der Durchmesser halt unendlich. Also wenn ich über den ganzen Graben spreche, dann sage ich, dass der einen endlichen Durchmesser hat, wenn der gar nicht zusammenhängend ist. Wenn er zusammenhängend ist, dann ist der Durchmesser die Länge einer längsten minimalen Galerie. Kannst du mir noch was hinzuschreiben? Ja, gut, das brauchen wir vielleicht nicht mehr. Das sind die ganz grundlegenden Wörter, die haben wir jetzt auch noch. Diameter, deswegen kürze ich das auch mit Diam ab. Der Durchmesser. Von Gamal ist definiert als endlich genau dann, wenn Gamma unzusammenhängend ist, also nicht zusammenhängend ist. Langen, minimalen Galerien. Das kann ich ja auch über Abstände ausdrücken.
habe ich gerade schon gesagt, was es heißt, gegenüberliegend zu sein. Das ist ein Konzept, was nur bei endlichem Abstand sinnvoll ist. In diesem Fall, also in diesem zweiten Fall, heißen dann Kammern gegenüberliegend genau dann, wenn der Abstand der Durchmesser ist. In diesem Fall heißen, ich nenne die mal irgendwie anders, A und B, also Kammern A und B aus E gegenüberliegend. Interessante Frage sein später, wie man da rankommt an dieses Konzept. Also gibt es sowas wie gegenüberliegende Kammern? Gibt es nur eine? Gibt es mehrere? Wie komme ich da hin? So, kann man da irgendwas drüber sagen? Wie sehen denn diese Galerien aus? Kann man was über den Typ sagen? Also über die Farben, die man da benutzt und so. Das wird alles sehr interessant sein. So, und jetzt kommen die letzten beiden Wörter, die ich brauche, bevor ich definieren kann, was ein Kammernsystem ist. Und da komme ich nochmal zurück auf Farben und Teilmengen der Farbenmenge und das Konzept des Zusammenhangs. Wir haben ja vorhin uns schon angeschaut, was es heißt, dass man nicht nur benachbart ist, sondern I benachbart mit einer speziellen Farbe I. Und genauso kann ich auch anstatt verbunden zu sein, J verbunden sein, indem ich nämlich einschränke, dass ich bei der Galerie nur Farben aus J verwenden darf. So, das hatten wir vorhin schon. Wir hatten J-Galerie. Eine J-Galerie ist eine Galerie, wo beim Typ nur Farben aus J vorkommen. Und dann kann ich jetzt einfach definieren, naja, X und Y heißen J verbunden, genau dann, wenn es eine J-Galerie von X nach Y gibt. Und dann kann ich eine J-Zusammenhangskomponente definieren, auf diese Art und Weise. Ich muss mir also nur überlegen, dass dieses J-Verbundensein auch wieder eine Äquivalenzrelation hat. Zusammenhangskomponenten, sondern die nenne ich J-Residuen. Ich definiere also wieder eine Äquivalenzrelation, muss mir überlegen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Die Relation ist J-verbunden sein, dann kriege ich Klassen und diese Klassen heißen dann J-Residuen. Schon, ich hätte das auch dort unterschreiben können, aber da waren wir noch nicht so weit. Genau. Im Prinzip das gleiche, was hier rechts steht. Hier war es eine Zusammenhangskomponente und jetzt ist es halt eine J-Zusammenhangskomponente, aber wir brauchen das so oft. Das Wort dafür ist J-Residuum. Ein J-Residuum in Gamma ist eine Äquivalenzklasse bezüglich der Äquivalenzrelation J verbunden sein. Okay. Kürze ich also ein bisschen ab, weil es da rechts genauso steht. Äquivalenzklasse. Bezüglich der Äquivalenzrelation wird verbunden sein. So, geschafft. Geschafft, 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 geschafft. Ich kann endlich sagen, was ein Kammernsystem ist. Da kommen dann leider noch mehr Definitionen. Aber hey, immerhin sind wir jetzt beim Titel des Kapitels angekommen. Das ist echt unglaublich, es geht hier drüber. Eine halbe Seite so weiter. Und dann kommt auch mal ein Beispiel aus dem richtigen Leben, bevor dann die nächsten 100 Definitionen kommen. So, das ist jetzt gerade so. Und wir frühstücken jetzt ganz, ganz viel auf einmal ab. Einfach ganz viele Wörter, damit wir dann später einfach loslegen können und die ganzen Wörter haben und dann nicht immer zwischendurch noch mal eine halbe Stunde Definitionen besprechen müssen. Das ist jetzt also einfach einmal kurz so. Ich habe keine Ahnung, wo ich wischen soll. Oh.
braucht man vielleicht nicht.
Das brauchen wir vielleicht nicht. Das ist vielleicht wichtiger. Ja,
das ist gleich um. Das ist echt unglaublich.
Die Zeit ist gleich um. Moment. Was mache ich denn jetzt damit? Ich werde einen Cliffhanger machen. So, wische es noch einmal. Dann gibt es einen kleinen Cliffhanger und dann eine Pause. Und dann machen wir die Übung. Ja, wir sind eh immer in einer Definition. Ich kann es einfach stehen lassen. Steht schon da. Graph, die Kanten sind mit der Farbenlänge I gefärbt, das alles haben wir schon. Und dann brauche ich jetzt wirklich nur noch eine Sache, die ich hinschreiben muss. Wenn ich mir irgendeine Farbe schnappe und wenn ich dann das Residuum angucke, was nur zu dieser einen Farbe gehört, ich schaue also nur noch auf Kanten mit dieser einen Farbe, dann soll das ein vollständiger Graph sein mit mindestens zwei Kammern. Ich schreibe hier Residuum und das ist missbräuchlich. Also die Notation ist etwas ungeschickt, ich sollte das nicht so sagen. Das ist ein bisschen schlampige Notation, denn streng genommen müsste ich ja Mengenklammern machen, damit das passt. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das abkürze. Für jede Farbe I ist jedes I-Residuum ein vollständiger Graph mit mindestens zwei Kammern. Das ist das Einzige. Und ich werde jetzt nichts mehr definieren, sondern ich werde das hier so hängen lassen. Was, warum, wieso und was hat das mit dem Coxeter-Kram zu tun? Wir werden es erleben, nächste Woche, versprochen. Aber vorher möchte ich hier auf dieses Bild stammen, was uns jetzt schon durch die Vorlesung begleitet hat. Das ist kein Kammernsystem. Gucken wir mal, warum. So, es ist ein wunderschöner gefärbter Kram. Alles super. Und jetzt schauen wir uns mal die Farben an. Nehmen wir die Farbe Weiß. So, hier haben wir eine Zusammenhangskomponente, die besteht aus drei Kammern. Die ist schon mal nicht vollständig. Da geht es also schon mal schief, denn wir müssten hier sonst noch so eine dritte Kante haben. Okay, das ist schon mal blöd. Und dann kommt noch dazu, es wird ja noch schlimmer, dass wir hier noch diese anderen Kammern haben und manche dieser Kammern haben überhaupt keine weiße Kante, die davon weggeht. Das heißt, die dazugehörigen Residuen bestehen nur aus dieser einen Kammer und das ist ja auch nicht erlaubt. Das heißt, es geht doppelt schief. So, ein Residuum ist groß genug, aber nicht vollständig. Die anderen Residuen sind zu klein. Diese isolierten Punkte, die dürfen wir nicht haben. Anders gesagt, muss von jeder Kammer mindestens eine weiße Kante weg sein. Gut, da haben wir jetzt was gelernt. Bei Rot und Blau sehen wir das gleiche Problem, na nicht ganz. Hier bei Blau, da haben wir immerhin hier ein Residuum, das erfüllt, aber die anderen sind halt isolierte Punkte und deswegen geht es da schief, genauso bei Rot. Dann malen wir jetzt zum Schluss noch ein Beispiel, wo es halt funktioniert. Und zwar knüpfe ich an das Beispiel vorhin mit der Coxeter-Matrix 1M, M1 und wir hatten in den Übungen das Beispiel mit der 5. Also male ich jetzt zufällig einen Graphen, der, wie wir sehen werden, was damit zu tun hat. Und die Farben, die ich jetzt wähle, sind andere. Ich nehme Orange und Grün. So, ich brauche zwei Farben. Ich werde gleich erklären, warum. Und ich male 10 Punkte und eigentlich auch gleich warum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, das ist irgendwie schief. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. So, jetzt male ich immer abwechselnd.
hier gefärbte Kanten hin. Und das geht auch alles wunderbar auf. Nur, dass man die Farben nicht so. Also, was ist das denn? Das Orange geht ja noch, aber dieses Grün ist ja wohl ein Witz.
Das geht doch bestimmt besser, oder? Und das ist auch so ein komisches Grün. Wieso habe ich denn kein schönes Grün? Egal, muss ich jetzt auch wieder nehmen.
Das ist ein bisschen schade, aber ich hätte das mit Grün besser gefunden. Blau. So. So. Okay. Alles klar. Gucken wir uns dieses kleine Kammernsystem mal an. Also wenn es eins ist. Aber erstmal ist es auf jeden Fall eine Färbergraf. Ich habe zwei Farben. Das ganze Ding zusammenhängt. Das ist schon mal super. Und jetzt gucken wir mal, ob erfüllt ist, was wir für ein Kammernsystem brauchen. Ich habe ja nur zwei Farben, also habe ich nicht so viel zu tun. Erste Farbe, blau. Gucken wir uns die blauen Residuen an. Alle blauen Residuen bestehen immer aus genau einer blauen Kante. Das sind die blauen Zusammenhangskomponenten. Also was ich mir immer vorstelle, ist, dass ich eine Brille aufsetze, die alle Farben rausfiltert, die ich nicht brauche. Wenn ich das jetzt mache, sehe ich nur noch die blauen Kanten. Und das sind vollständige Graphen mit mindestens zwei Kammern, nämlich mit genau zwei. Also ist das gut. Und bei Orange genauso. Das ist also ein Beispiel für ein Kammernsystem mit zwei Farben. Die Anzahl der Farben heißt später Rang. Und es sieht so ein bisschen aus wie so ein eine Minimalversion. Ne? Alles, was da steht, ist erfüllt. Es ist noch nicht besonders interessant, weil die Residuen so klein sind. Aber immerhin ist mal erfüllt, was wir brauchen. Ja? So. Was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir vorher gemacht haben? Ich habe ja gesagt, ich denke an unsere Matrix 1MNCL5 5.1, und ich denke also an so eine Gruppe A, B, A Quadrat gleich B Quadrat gleich A, B 5 gleich 1. Daran denke ich jetzt irgendwie. Und was zur Hölle hat das miteinander zu tun? Naja. Die Zeilen und Spalten gehören ja zu den Erzeugern. Also sage ich jetzt mal, die erste Zeile gehört zu A. So. Und dem Erzeuger ordne ich jetzt die Farbe Orange zu. Dem zweiten Erzeuger ordne ich die Farbe Blau zu. Kann ich ja mal machen. Die Ecken hier sind die 10 Gruppenelemente. Glauben Sie mir nicht, das ist gut. Ich fange mal hier an, hier oben in der Ecke, mit dieser Ecke, das ist das Einzelelement der Gruppe. Wenn ich das jetzt mit A verknüpfe, dann lande ich beim Gruppenelement A. Und ich sage mal, ich laufe hier lang, weil Orange die richtige Farbe ist, denn A hat ja die Farbe Orange. Also lande ich jetzt hier beim Gruppenelement A. Was wäre passiert, wenn ich stattdessen mit B verknüpft hätte? Na, dann wäre ich jetzt blau und wäre hier drüben beim nächsten Gruppenelement. So, jetzt habe ich drei Gruppenelemente gefunden. Das neutrale Element und A und B, die liegen da ja auf jeden Fall drin. So, wie kann ich weitermachen? In der Gruppe liegt ja auch A mal B. Welche Ecke wäre da jetzt naheliegend? Na, um zu AB zu kommen, muss ich erst mit A verknüpfen und dann, und jetzt ist die Reihenfolge wichtig, von rechts mit B. Das ist die Farbe Blau, also könnte man doch sagen, das Element liegt hier. AB. Und dann mache ich weiter. ABA ergibt mir jetzt das nächste Gruppenelement. Da bin ich orange, blau, orange gelaufen. Dann mache ich das so weiter. AB, AB. Dann ist hier unten A, B, A, B, A. Jetzt möchte ich weitermachen und irgendwann kriege ich aber vielleicht Probleme, denn das werden jetzt immer mehr Gruppenelemente, die sind überhaupt alle verschieden. Und was ist eigentlich, wenn ich da oben weitergelaufen wäre? Moment, stopp. Das ist mir jetzt irgendwie nicht geheuer. Naja, A, B hoch 5 ist 1. Das heißt, A, B, A, B, A ist invers zu B, A, B, A, B. Und jetzt starren wir da mal kurz drauf. Das ist doch A konjugiert mit BA. Und das hier ist B konjugiert mit BA. Das sind Elemente der Ordnung 2. Dieses Element ist für sich selber anders. Das heißt, A, B, A, B, A ist das gleiche wie B, A, B, B. Ach so, das heißt, diese Ecke hier unten hat in Wirklichkeit zwei Namen, A, B, A, B, A oder B, A, B, A, B. Und deswegen sehen wir, dass das auch funktioniert, wenn wir hier in die andere Richtung loslaufen. B, A, B, A, B. Da sind wir. In diesem einen Spezialfall haben wir jetzt also gesehen, dass wir aus unserer Kurzintermatrix und der Gruppe, die dadurch repräsentiert wird, ein Beispiel basteln können für so ein Kammernsystem, in dem wir die Gruppenelemente als Ecken nehmen und dann müssen wir uns einfach nur sehr genau überlegen, wie wir die Kanten malen, was die bedeuten. Aber es passt zusammen. Und das ist der Cliffhanger. So. Bis nächste Woche dazu. Wir machen jetzt Pause und besprechen dann, wie es in der Übung weitergeht. Aber erstmal mache ich das Gerät aus.